Ja, guten Morgen auch von meiner Seite aus. Ich freue mich wieder mal hier zu sein, oder wir freuen uns, mal wieder hier zu sein in der alten Heimat. Hier habe ich ja doch sehr viele Jahre meines Lebens verbracht und nicht nur sonntags, wie die meisten von Ihnen, von euch. Das habe ich in sehr guter Erinnerung und ich komme immer wieder gern hierher und freue mich auch, dass so gute auch persönliche Beziehungen zu Einzelnen hier in der Gemeinde noch bestehen. Ja, ein schönes Thema, Aufbruch zu einem neuen Leben. Als der Daniel mir gesagt hat, was da so jetzt in der Reihe dran wäre und mich gefragt hat, ob ich ein extra Thema machen möchte oder mich da einreihen möchte, habe ich dann doch mir die Verse angeschaut und dachte, das ist schön, da kann ich gerne mich einreihen. Allerdings muss ich auch ehrlich sagen, als ich dann so weiter mich damit beschäftigt habe, habe ich manchmal so den Gedanken gehabt, zwischendurch muss man darüber noch predigen. Das ist ein Text voller Aufforderungen und ich glaube auslegungstechnisch, also Herausforderung für den Prediger sozusagen oder den Ausleger, sind nicht ganz so groß wie zum Beispiel im ersten Kapitel des Epheserbriefs, wenn wir einen Satz haben, der im Griechischen, glaube ich, über fast ein ganzes Kapitel geht und wo Begriffe vorkommen und Parallelen und Bezüge, da kann ein Prediger sehr viel dran arbeiten und forschen. Hier haben wir es schon mit einem Text zu tun, der in sich sehr, sehr praktisch ist. Also lauter Aufforderungen, wo wir alle, glaube ich, ganz genau wissen, was damit gemeint ist. Das ist dann auch wieder nicht so einfach für einen Prediger. Dann könnte auch der Gedanke vielleicht zwischendurch in der Predigt kommen, ja, der hat gut reden. Wiederholt hier einfach nur die ganzen Aufforderungen von Paulus, aber was mit der Umsetzung? Also insofern, das ist ein schöner Text, aber auch ein sehr herausfordernder. Gerade wenn ich dann an Jakobus denke, wenn es dort heißt, werdet nicht viele Lehrer, dann werden ein schwereres Urteil sozusagen empfangen, werden genauer geprüft, wenn man sich vorne hinstellt und das auslegt und predigt. Da muss umso mehr eigentlich ja das eigene Leben dahinter stehen. Also gar nicht so ein einfacher Text, wie man am Anfang dachte. Ich möchte zu Anfang kurz, bevor ich bei Vers 25 dann einsetze, nochmal einen kleinen Rückblick wagen auf die letzten Verse, die ihr wahrscheinlich ja letzte oder vorletzte Woche behandelt habt, weil das einfach der Kontext ist, in dem ja das hier steht und wo es sozusagen den allgemeineren Einstieg gibt. Paulus sagt dort in Vers 17, so sage ich nun und bezeuge in dem Herrn, dass ihr nicht mehr leben dürft, wie die Heiden leben, in der Nichtigkeit ihres Sinnes. Ihr Verstand ist verfinstert und sie sind entfremdet dem Leben, das aus Gott ist. Das ist eigentlich kurz zusammengefasst, das, was Paulus etwas ausführlicher im Römerbrief in den ersten Kapiteln deutlich macht, wo er zeigt, wie wir Menschen uns von Gott abgewandt haben und anstelle Gottes die Schöpfung letztlich, das von Gott Geschaffene angebetet haben. Ja, wie wir also uns von Gott abgewandt haben und uns dem Geschöpf zugewandt haben und dadurch unsere Mitte, unser Zentrum, unser Ziel, unsere Berufung verloren haben. Ja, und dann sagt im Römerbrief, sagt er, hat er sie dahin gegeben, hat Gott sie dahin gegeben, ihren eigenen Gedanken, das ist eigentlich eine furchtbare Aussage, wenn Gott den Menschen seinen eigenen Gedanken überlässt, seinen eigenen Konzepten, seinen eigenen Philosophien überlässt. Was dabei rauskommt, konnte man damals schon direkt dann sehen nach dem Sündenfall und das kann man bis heute sehr genau beobachten, wo der Mensch sich von Gott, von seinem Schöpfer abwendet und sich seinen eigenen Gedanken hingibt oder Gott ihn seinen eigenen Gedanken preisgibt, da ist dann tatsächlich, wie es in den weiteren Versen heißt, Ausschweifung, allerlei unreine Dinge, weil der Mensch keine Grenzen mehr hat, kein Maß mehr, kein Maßstab. Wer Gott nicht mehr in seinem Leben anerkennt, wer Gott nicht mehr wahrnimmt als den Schöpfer, als den Geber, als den Erfinder des Lebens, der hat kein Maß mehr, keine Mitte. Das ist das, was wir in unserer Kultur ja erleben, was wir in Europa erleben, in ganz krasser Weise. Ja, man möchte den Gottesbezug auch schon rein formell nicht mehr äußerlich in den Verfassungen stehen haben, aber viel, viel länger, viele, viele Jahre vorher, bevor diese Diskussion war, hat man sich sozusagen dafür entschieden, ihn auch inhaltlich nicht mehr anzuerkennen, diesen Gottesbezug des Menschen. Und das hat fatale Folgen. Und Paulus sagt dann, da sind eben dann Ausschweifung, Abstumpfung, allerlei unreine Dinge und Habgier. Und dann kommt dieser Kontrast, ihr aber habt Christus nicht so kennengelernt. Hier ist, glaube ich, wichtig, dass wir sehen, auch wenn wir jetzt gleich mit den praktischen Punkten weitermachen, es geht hier nicht darum, ihr habt Christus nicht zur Kenntnis genommen, so, sondern es geht um Kennenlernen. Also da steckt dieser persönliche Beziehungsaspekt drin. Ja? Ihr habt Christus persönlich nicht so kennengelernt, in der persönlichen Beziehung zu Christus. Das heißt hier nicht, ihr habt nicht solche Dinge nicht über Christus gehört. Wir mögen manches über Christus hören, wir mögen manches wissen und gelesen haben, sehr oft gelesen haben, aber das ist nicht Christus kennenlernen. Christus kennenlernen kann ich nur, wenn ich ihn in mein Leben hineinlasse und er dann wirklich auch sein Leben mit mir teilt und ich mein Leben mit ihm teile. Ich mein Herz vor ihm ausschütte und er mir zeigen kann, was in seinem Herzen ist. Und was dann auch in mein Herz, in meine Gedanken kommen soll, in meine Entscheidungen, in meine Prioritäten, in meine Blickrichtung, in meine Perspektive. Und das, was wir da in Christus finden, wenn wir ihn wirklich kennenlernen, das ist Leben aus Gott. Und die Bibel sagt es sehr deutlich, unser Zeitgeist spricht wiederum deutlich dagegen, aber die Bibel sagt es deutlich, Leben aus Gott gibt es nur in Christus. Und wer ohne Christus ist, ist dem Leben aus Gott entfremdet, wie es Paulus hier sagt. Entfremdet dem Leben, das aus Gott ist. In dieser gefallenen Welt werden wir nur Leben aus Gott finden in Christus, wenn er in unser Leben hineinkommt. Legt nun ab von euch den alten Menschen mit seinem früheren Wandel, erneuert euch aber in eurem Geist und Sinn, Vers 23, und zieht den neuen Menschen an, der nach Gott geschaffen ist, in wahrer Gerechtigkeit und Heiligkeit. Und das, finde ich, ist eines der schönsten Bilder in der Bibel für das Evangelium oder vielmehr für die Auswirkung, Konsequenzen des Evangeliums. Und dieses Bild setzt Paulus jetzt auch in Vers 25 fort, nämlich dieses Bild des Kleiderwechsels. Ja, also wir ziehen die alten Klamotten aus. Du hast es auch so gesagt, ne? Wenn ich was Neues anfangen will, wenn ich was Neues anziehen will, dann muss ich das Alte ausziehen. Also sonst wird es zumindest sehr unbequem. Das geht irgendwie nicht. Also wir sollen erst das Alte ablegen und dann den neuen Menschen anziehen. Und dieser neue Mensch, das ist Christus. Nicht mehr lebe ich, sondern Christus lebt in mir, schreibt Paulus an anderer Stelle. Und dieser Mensch, dieser Christus, der ist geschaffen nach in wahrer Gerechtigkeit und Heiligkeit. Dieser Christus, den wir dann anziehen, das ist dann wahre Gerechtigkeit, das ist wahre Heiligkeit. Will ich aber heilig oder gerecht sein außerhalb von Christus, wird es in der Katastrophe enden. Ja, auch das gibt es ja. Es gibt ja viele fromme Menschen in dieser Welt und auch in den Gemeinden teilweise. Und vielleicht in jedem von uns, oder zumindest in unserer Geschichte, diese Versuche, heilig und gerecht zu sein außerhalb von Christus. Und das endet in der Katastrophe, in der Selbstgerechtigkeit oder in der Verzweiflung, in der Unbarmherzigkeit mit anderen, in der Heuchelei wie bei den Pharisäern. Also zu Anfang also einleitend diese Gedanken wichtig. Nach dem Sündenfall, die Menschen wenden sich von Gott ab, ihr Verstand ist verfinstert, sie sind entfremdet dem Leben, das aus Gott ist. Und der einzige Weg zurück zu einem Leben aus Gott ist Christus selbst. Und daraus folgt die Aufforderung, bestimmte Dinge jetzt auch ganz konkret abzulegen und andere anzuziehen. Darum legt die Lüge ab und redet die Wahrheit. Mein erster Punkt, Aufbruch zu einem Leben in der Wahrheit. Wenn wir aufbrechen zu einem neuen Leben in Christus, dann ist es nach der Bibel auf jeden Fall ein Leben in der Wahrheit. Lasst uns euch zuerst mal über diesen Punkt etwas nachdenken. An vielen, vielen anderen Stellen macht die Bibel es deutlich, vom Alten bis ins Neue Testament hinein, von Mose bis Offenbarung, dass Menschen, die wirklich mit Gott leben, werden ehrliche Menschen sein. Ein Markenzeichen von uns Christen sollte Ehrlichkeit sein, Aufrichtigkeit. Wenn man dieses griechische Wort hier nimmt, was hier für Wahrheit steht, dann kann es auch übersetzt werden mit Wahrhaftigkeit, Zuverlässigkeit, Aufrichtigkeit. Also deshalb legt die Lüge ab und redet Aufrichtiges, redet Zuverlässiges, redet Wahrhaftiges. Das ist vielleicht noch mal mehr als einfach die Wahrheit über bestimmte Zustände oder Umstände oder Tatsachen. Redet so, dass das, was ihr sagt, dem anderen einen Eindruck vermittelt, wie es wirklich um euch als Person bestellt ist, um euer Inneres. Das ist auch sozusagen die Ablehnung jeder Heuchelei. Also, dass wir Dinge tun, auch im Glauben, fromme Dinge tun oder sagen, die nicht mit unserem inneren Zustand eigentlich übereinstimmen. Ein anderer Begriff, der hier auch gebraucht werden kann, wenn es um Wahrheit geht, ist Wirklichkeit. Redet das, was wirklich ist. Ja, und eben auch gerade auf uns selbst bezogen. Redet das, was wirklich ist. Ein jeder mit seinem Nächsten, weil wir untereinander Glieder sind. Das ist für mich so in der Vorbereitung eine Frage gewesen. Ist das ein Kennzeichen, was Menschen, die nicht in die Gemeinde gehen, die nicht Christen sind, bei Christen wahrnehmen? Haben sie den Eindruck, dass wir ehrliche Menschen sind? Also wir wollen ihnen ja vieles andere noch vermitteln, mehr als Ehrlichkeit noch darüber hinaus. Aber wenn das fehlt, wenn das nicht rüberkommt, dass wir Christen ehrlich sind, vielleicht auch ehrlich sind, wenn mal wir eine Frage nicht beantworten können oder wenn wir selber vielleicht mal Zweifel haben oder wenn bei uns mal was schief gelaufen ist oder wenn der Zustand auch in der Christenheit oder in unserer Gemeinde nicht so gut ist, können wir dann ehrlich auch mit Nichtchristen darüber sprechen, das zugeben. Redet Aufrichtiges, redet Wahrheit. Das ist ja auch Aufbruch zu einem neuen Leben, weil das alte Leben, das fleischliche Leben, ist letztlich eigentlich ein Leben in der Lüge. Und in Johannes 5, Vers 44 wird ja gesagt, der Teufel selbst ist der Vater der Lüge. Und in 1. Mose 3, in dem Bericht über den Sündenfall, lesen wir, wie er eben sagt, hat Gott wirklich gesagt? Das ist eigentlich die erste Lüge, die wir in der Bibel finden. Hat Gott wirklich gesagt? Ja, die Infragestellung des Wortes Gottes. Und wo der Mensch dieser Lüge folgt, muss er letztlich zwangsläufig Gott zum Lügner erklären und selber zum Lügner werden. Das ist das, was wir dann in den folgenden Kapiteln ganz deutlich sehen. Der Teufel sagt, hat Gott wirklich gesagt? Der Mensch sagt, ja, hat er eigentlich wirklich gesagt? Kommt ins Zweifeln und dann baut er sein Leben auf dieser Lüge auf und dann muss er auch weiter lügen. Wir sehen dann direkt danach, sie verstecken sich, sie können sich der Wirklichkeit nicht mehr stellen, Adam und Eva. Sie können sich der Wirklichkeit nicht mehr stellen, sie müssen sich verstecken, sie müssen sich bedecken, weil sie eben dieser Lüge des Teufels geglaubt haben. Und dann müssen sie auch die Schuld verschieben. Das sehen wir ja dann auch sehr deutlich, als Gott dann kommt und sie sucht, wo bist du Mensch? Und dann heißt es, als sie dann zur Rede gestellt werden, dann sagt Adam, ja, die Frau. Und die Frau sagt, die Schlange. Und so geht das dann durch die Menschheitsgeschichte und auch durch die biblische Geschichte hindurch. Wir müssen dann Schuld verschieben und das ist meistens gleichbedeutend damit zu lügen. Denn irgendwo sind wir alle in diese Schuld mit verstrickt. Manchmal vielleicht auch die Hauptschuldigen im Ganzen. Also, wir sehen hier, das ist auch frohe Botschaft in Vers 25. Legt die Lüge ab und redet die Wahrheit. Damit sagt Paulus uns auch, ihr seid jetzt durch Christus zu einem Leben befähigt in der Wahrheit. Ihr seid jetzt fähig, euch der Wahrheit zu stellen, auch über euch selbst. Das ist letztlich, was die Botschaft vom Kreuz ja ausmacht, dass der Mensch sich der Wahrheit über sich selbst stellt. Unterm Kreuz kann der Mensch der sein, der er wirklich ist. Wunderbar geschaffen, einzigartig, genial, ausgestattet von Gott, aber auch zutiefst verdorben durch die Sünde. Das kann er unterm Kreuz, kann er das sein, was er wirklich ist. Weil gleichzeitig das Kreuz auch das Zeichen der Liebe Gottes ist, die Botschaft von der Gnade Gottes. Also dieser erste Aufbruch zu einem neuen Leben ist ein Aufbruch zu einem Leben in der Wahrheit und ein Ablegen der Lüge, der Unehrlichkeit, der Unaufrichtigkeit. Und die Begründung ist hier, weil wir untereinander Glieder sind. Lilly und ich hatten jetzt am Freitag noch einen Teamkreis gemacht, ausgerechnet, aber nicht so geplant oder extra so eingerichtet, aber ausgerechnet zum Thema Lüge und Wahrheit. Und wir haben mit den Teenagern so zwei Häuser gemalt und gesagt, was ist mit einem Haus der Lüge? Was ist in diesem Haus der Lüge, wenn ein Haus, ein Umfeld, in dem ich lebe, Beziehungen, in dem ich lebe, von Lüge und Unaufrichtigkeit geprägt sind? Und dann haben sie sehr, sehr viel gesammelt, bestimmt so 15, 20 Begriffe, und haben gesagt, ja, das ist ein Haus des Misstrauens. Keiner traut mehr dem anderen. Weil wenn ich einmal lüge und die anderen kriegen das mit, dann werden sie mich beim nächsten Mal, werden sie schon nicht mehr so genau hinhören und mir vertrauen können. Es ist ein Haus also des zerstörten Vertrauens. Es ist auch ein Haus der bedrückenden Stille möglicherweise. Man spricht gar nicht mehr viel miteinander, weil man ja weiß, wenn der andere was von sich gibt, dann kann man nicht so viel darauf geben. Es ist ein Haus des Unfriedens, ein Haus auch des Streites. Ein Haus sicher auch der Schuldverschiebung. Und dann könnte man vieles andere nennen. Aber was ist ein Haus der Wahrheit? Ein Haus der Wahrheit ist ein Haus, in dem sich die Menschen vertrauen können. In dem die Menschen sich aufeinander verlassen können. Auch ein Haus und ein Umfeld, in dem Frieden herrscht und in dem durchaus gesprochen wird. Weil man eben davon ausgeht, der andere meint es ernst. Das ist aufrichtig, vielleicht sogar, wenn er mich korrigiert. Also am Anfang diese Frage an uns, wie sieht es da aus? Haben wir die Lüge abgelegt oder legen wir, Paulus spricht ja zu Christen, das ist ja kein einmaliger Akt, sondern ein ständiger, neu zu vollziehender Akt. Haben wir die Lüge, legen wir die Lüge ab. Und reden wir die Wahrheit einer mit dem Nächsten. Denn wir sind untereinander Glieder, wie in einer Familie, also auch in einer Gemeinde. Ein letzter Punkt zu diesem ersten Aufbruch. Jetzt kann man natürlich sagen, Teenager haben da übrigens auch eine Gabe, so immer, wenn man eine allgemeine Wahrheit rüberbringen will, dass die dann genau die Stellen und speziellen Fragestellungen, wo diese allgemeine Wahrheit an ihre Grenzen stößt, dann aufbringen in der Diskussion, aber es ist ja auch gut. Wie ist es denn, heißt das jetzt generell einfach immer die Wahrheit sagen? Immer alles rauslassen. Immer genau sagen, was ich gerade denke. Weil das ist ja wirklich, ne? Das entspricht ja dem, was in mir ist. Könnte man ja sagen. Und ich glaube, es gibt auch zwei so Extreme. Es gibt Menschen, die sind sehr, sehr vorsichtig, ehrlich zu sagen, was sie denken vielleicht, auch über mich, über das, was ich hier oder da gesagt oder getan habe. Und dann, das ist das eine Extrem, im Hinblick auf die Liebe, im Blick auf die Liebe, die sie üben sollen, nie die Wahrheit sagen oder nicht richtig die Wahrheit sagen, hinterm Berg halten. Und dann gibt es andere, die, habe ich glaube, so den Eindruck von ihrem natürlichen Charakter, ihrer Persönlichkeitsstruktur, die haben da nicht so das Problem mit. Die können relativ klar und deutlich einem die Wahrheit ins Gesicht sagen. Und die Bibel sagt zu diesem Punkt, sagt die Liebe, sagt die Wahrheit in Liebe. Wahrhaftigkeit in Liebe, das ist so ein ganz wichtiger Gedanke in der Bibel, der immer wieder vorkommt. Sagt die Wahrheit, aber tut es in der Liebe. Ich möchte dazu nur einen ganz kurzen Auszug aus einem Andachtsbuch vorlesen, was wir die Tage gelesen haben. Manch einer wird von euch das kennen, da wird das beschrieben, wie die Wahrheit durch die Lande zieht und dann heißt es, sagt die Wahrheit, die Menschen haben Sehnsucht nach mir, sie suchen die Wahrheit, aber wenn ich dann komme, haben sie Angst und fürchten die Wahrheit, ich bin so nackt und die Leute flüchten sich in ihre Häuser, wenn ich durch die Straßen gehe. Eines Tages traf die Wahrheit die Liebe, sie war ein buntes, warmes Kleid und die Leute liefen ihr nach und luden sie zu sich in ihre Häuser ein. Und dann treffen sich Wahrheit und Liebe und unterhalten sich und Wahrheit beschwert sich eben darüber oder klagt darüber, dass keiner sie mag. Und dann sagt sie, du bist den Menschen unheimlich, also die Liebe sagt das, weil du so nackt bist. Kleide dich mit meiner Wärme und Farbenpracht, Lege um deinen Schatz der Wahrheit den Mantel der Liebe und die Menschen werden dich willkommen heißen. Ich meine, dass das immer so ist, weiß ich nicht. Da kennen wir natürlich andere Beispiele, dass der Mensch, auch wenn man die Wahrheit in Liebe sagt, immer positiv reagiert, vielleicht nicht. Aber es ist auf jeden Fall eine große Verantwortung, die wir haben. Ich glaube, gerade auch gegenüber Nichtchristen, aber auch gegenüber Geschwistern in der Gemeinde, wie oft ist vielleicht weggehört worden, wie oft sagen Menschen sich verbittert abgewandt, nicht weil sie die Wahrheit nicht wollten, sondern weil sie ohne Liebe rüberkamen. Leg um deinen Schatz der Wahrheit, den Mantel der Liebe. Zum zweiten Punkt, ein Leben aus der Vergebung. Aufbruch zu einem Leben aus der Vergebung. Zürnet ihr, so sündigt nicht. Lasst die Sonne nicht über euren Zorn untergehen und gebt nicht Raum dem Teufel. Dann springe ich noch in Vers 31, ziehe ich vor, alle Bitterkeit und Grimm und Zorn und Geschrei und Lästerung seien fern von euch, samt aller Bosheit. Seid aber untereinander freundlich und herzlich und vergebt einer dem anderen, wie auch Gott euch vergeben hat in Christus. Das neue Leben, zu dem wir aufbrechen wollen, ist auch ein Leben aus der Vergebung. Und ich glaube, solange wir in dieser gefallenen Welt leben, hier auf Erden, werden wir nicht ohne Vergebung auskommen. Keiner von uns. Weder in dem Sinne, dass wir nicht Vergebung anderer und vor allem die Vergebung Gottes brauchen, noch, dass wir anderen vergeben müssen. Ich denke, ohne Schaden zu nehmen, werden wir in dieser Welt nicht leben können, wenn wir nicht lernen zu vergeben. Wenn ihr zürnt, so sündigt nicht. Das heißt ja, es gibt auch einen Zorn, eine Erzürnung, die nicht Sünde ist. Wir sehen das natürlich in vollkommener Weise bei Gott selbst, von dem es oft in der Bibel heißt, gerade im Alten Testament, teilweise aber auch im Neuen Testament, dass er zornig ist oder dass sein Zorn offenbar wird über die Ungerechtigkeit und Gottlosigkeit der Menschen. Es gibt deshalb also eine Art heiligen Zorn. Jesus hat ihn zum Beispiel gehabt, als er zutiefst erregt war darüber, dass Menschen aus seinem Bethaus, aus dem Bethaus ein Kaufhaus gemacht haben. Dass Menschen dort, wo eigentlich Menschen sich Gott nähern sollten im Gebet, eigentlich nur an ihren Profit gedacht haben. Und in dieser Situation hat Jesus sehr, sehr drastisch reagiert. Heute noch ein Anstoß, diese Geschichte, dass Jesus dort so radikal den Tempel aufräumt und reinigt von diesen ganzen Händlern und dem, was sie da alles angepriesen haben, verkauft haben. Also es gibt einen heiligen Zorn und ich glaube, den darf es auch bei uns geben. Natürlich nicht in der Weise, wir haben nicht diese Sicherheit, das ist ganz klar, wie Gott sie hat. Aber vielleicht muss man sagen, haben wir manchmal zu wenig Zorn, zu wenig innere Erregung über den Zustand auch unserer Gesellschaft. Vielleicht sind wir manchmal schon viel zu abgeklärt, viel zu lau, ja, viel zu sehr gewöhnt daran, dass bestimmte Dinge so sind, wie sie sind in unserer Gesellschaft und nicht mehr hinterfragt werden. Vielleicht täte uns das manchmal gut. Ich habe letztens noch eine sehr, sehr aufrüttelnde Botschaft von David Wilkerson dazu gehört, wie er sagt, was bewegt uns das noch, der Zustand des geistlichen Jerusalems? Was löst das in uns noch aus? Oder haben wir uns so daran gewöhnt, dass es so ist, wie es ist? Also wenn ihr zürnt, wenn ihr euch über Dinge aufregt, dann prüft, heißt das auch, worüber ihr euch aufregt. Und da habe ich ein herrliches Zitat gefunden von Aristoteles, der schon erkannt hat, dass das mit dem Zorn sehr, sehr schwer ist. Jeder kann zornig werden, schreibt er, aber auf die richtige Person, in dem richtigen Maße, zur richtigen Zeit, mit dem richtigen Ziel und in der richtigen Art und Weise zornig zu sein, das ist nicht leicht. Ja, das ist gut ausgedrückt, oder? Also, Zorn, ja. Aber dann ist die Frage, bin ich auf die richtige Person zornig? Bin ich es in dem richtigen Maße oder überzogen? Bin ich es zur richtigen Zeit und habe ich überhaupt ein richtiges Ziel im Auge? Führt dieser Zorn zu einer fruchtbaren, ich sage jetzt mal zum Beispiel Thema Abtreibung, Ich denke, da ist Zorn angemessen, eine Erregung innerlich, dass wir da nicht zuschauen und dass wir da nicht sagen, das ist halt so, steht halt im Gesetz geschrieben, was will man machen, die Zeiten haben sich geändert oder so. Das ist gut, wenn wir da innerlich erregt sind. Aber die Frage ist, führt es dazu, dass wir, wie hier einzelne Christen in Bonn, sich einsetzen, dass wir vielleicht vor den Abtreibungskliniken oder Stationen das Gespräch suchen, für die Menschen beten, dieses Anliegen in die Gemeinde, aber auch in die Gesellschaft tragen. Wenn es dazu führt, dann ist es möglicherweise durchaus heiliger Zorn. Aber wenn es nur dazu führt, dass ich bitter werde, auf diese Gesellschaft zornig werde, und mich zurückziehe, dann ist es sehr destruktiv. Und das ist dann kein Zorn, der von Gott kommt und auch kein Zorn, mit dem wir schlafen gehen sollten. Lasst die Sonne nicht über euren Zorn untergehen, über eurer Erregung, über eurer Bitterkeit heißt das auch. Also Verbitterung, Verärgerung, Aufregung sollen wir nicht mit in die Nacht nehmen. Ich habe diesen Vers und ich wahrscheinlich, wenn ich nochmal gefragt werde, werde ich es auch immer wieder tun, wenn es um Traupredigten geht, ist das aus meiner Sicht, das kann ich nicht verhindern, auch wenn meine Frau jede Predigt dann mitbekommt und vielleicht denkt, das habe ich jetzt schon so oft gehört. Das ist, glaube ich, wirklich ganz, ganz wichtig, nicht nur für eine Ehe, generell für alle Beziehungen, gehen wir nicht mit unverarbeiteten Gefühlen oder mit Zorn oder Bitterkeit ins Bett. Und ich glaube, viele, viele Ehen, viele Beziehungen, auch in Gemeinden, wären bewahrt geblieben vor dem Zerbruch, hätte man das praktiziert. Das ist so eine praktische, so eine ernste Warnung. Lasst die Sonne nicht über euren Zorn untergehen. Sprecht die Dinge aus. Klärt sie. Und gewöhnt euch auch nicht daran. Das heißt auch, gewöhnt euch nicht daran, dass die Sonne auf und untergeht über eurem Zorn. Und dass ihr vielleicht dann über Tage und Wochen und Monate mit so unverarbeiteten Dingen lebt. Denn dann wächst eine Wurzel der Bitterkeit und da heißt es im Hebräerbrief, die vergiftet. Die vergiftet die Gemeinschaft und dadurch kommen viele zu Schaden. Achtet darauf, dass keiner Mangel an der Gnade Gottes leide, damit nicht durch diese Wurzel der Bitterkeit viele verunreinigt werden. Also das heißt, es geht auch nicht nur um mich, es geht nicht nur um meine innere Reinheit und meinen Seelenfrieden abends, sondern es geht auch darum, was dann von mir ausgeht oder nicht ausgeht. Und ein Mensch, der bitter geworden ist und der Bitterkeit in seinem Leben zugelassen hat, der ist auch eine Last für die Gemeinde, der ist auch eine Last für andere. Also eine ganz, ganz wesentliche Aufforderung und deshalb auch die Aufforderung, alle Bitterkeit, allen Grimm, allen Zorn, alles Geschrei, alle Lästerung sei fern von euch. Wieder das Bild wie bei den Kleidern. Weg damit. Weg in die Altkleidersammlung sozusagen. Ja, weg und nicht mehr anziehen. Und immer wieder neu ausziehen. Weil wir neigen eben dazu, zu vergessen, dass die alten Kleider alt sind und dass wir neue im Schrank haben. Das sei von euch ferne. Vergebt einander, wie auch Christus euch vergeben hat. Und diese zwei Schlüsselfragen möchte ich hier einfügen. Nämlich fragen wir uns in den einzelnen Lebenssituationen, handle ich gerade so, wie Christus an mir gehandelt hat? Oder tue ich genau das Gegenteil? Sind wir nicht oft wie dieser Knecht, dem wahnsinnig viel vergeben und erlassen worden ist und der rausgeht und so handelt, als wäre nichts passiert. So handelt, als wäre nichts an ihm passiert, als hätte Christus ihm nicht alles vergeben. Sind wir manchmal nicht vielleicht auch in der Gefahr, dass wir so mit unserem Nächsten umgehen, als hätten wir keinerlei Schuld selber vergeben bekommen? Für mich eine der wichtigsten Antworten auf die Frage, welch einen Unterschied macht ein Leben als Christ? Diese zwei Worte, wie Christus, oder drei, wie Christus uns, wie Christus mir. Nicht mehr wie Gott, wie du mir, so ich dir, sondern, und das ist sicher ein Lernprozess, da bin ich selbst auch ganz am Anfang, wie Christus mir vergeben hat, so will ich auch dir vergeben. Will es zumindest lernen, will es versuchen, will darum beten und will mich nicht selbstgerecht mit meiner Bitterkeit dir gegenüber abfinden. Und zweite Frage, die wir uns stellen können, geben wir mit dem, was wir gerade denken oder fühlen oder die Gefühle, die Gedanken, denen wir Raum geben, geben wir damit dem Teufel letztlich Raum. Gebt nicht Raum dem Teufel. Das heißt auch ganz realistisch, so schön dieser Aufbruch zu einem neuen Leben ist, die Bibel ist so realistisch da und sie sagt, du kannst Christ sein, du kannst eine Entscheidung für Christus getroffen haben, du kannst in deine Gemeinde gehen, aber es kann sein, dass der Teufel trotzdem mehr und mehr wieder Raum in deinem Leben gewinnt, weil du ihm Raum gibst. Also ich glaube, da brauchen wir auch diesen realistischen Blick, den der Paulus uns hier vermitteln will, dass wir nicht meinen, als wäre die Tür für immer für den Teufel sozusagen verschlossen und alles wäre in trockenen Tüchern, sondern es ist leider so, wir können durch das, was wir denken und tun und sagen, dem Teufel wieder Raum geben. Und deshalb die Aufforderung, gebt dem Teufel nicht den Raum, auf den er kein Anrecht mehr hat. Also der in Christus ist, da hat der Teufel kein Wohnrecht mehr. Da hat der Teufel kein Mietrecht mehr, wie man es auch immer nennen will. Ja, das ist kein Platz mehr für ihn. Aber es kommt dann auch darauf an, dass wir ihm das deutlich vermitteln, indem wir das neue Leben auch wirklich anziehen, zum neuen Leben aufbrechen. Und je mehr Christus, da ist dann dieses Prinzip, was du erwähnst, umgedreht, je mehr Christus in unserem Leben Gestalt gewinnt und Raum gewinnt, desto weniger Platz ist für den Teufel. Also wollen wir es nicht nur negativ fassen, gebt dem Teufel keinen Raum, sondern gebt Christus allen Raum, den ihr nur habt. Ja, gebt Christus, wenn wir uns nochmal das Lebenshaus vorstellen, gebt Christus den Raum in eurer Küche, in eurem Badezimmer, in eurem Schlafzimmer, in eurem Arbeitszimmer, in allen Lebensbereichen. Gebt dem Teufel keinen Raum, auch nicht ein. Vielleicht ist manchmal auch so, dass wir sagen, ja, ich mache ja das gern und ich verteile auch Traktate und ich gehe gern in die Gemeinde und ich predige vielleicht sogar, aber in dem und dem Bereich, im Beruf, in der Beziehung, vielleicht auch in meinem Umgang mit dem Internet oder dergleichen, da will ich Christus nicht so ganz reinlassen. Dann ist automatisch der Raum frei für den Feind, für den Widersacher. Und Petrus schreibt noch drastischer, der Feind, der Teufel, der Widersacher schreitet umher wie ein brüllender Löwe und sieht, wen er verschlingen kann. Also da heißt es, seid nüchtern und wacht, 1. Petrus 5, Vers 8, denn euer Widersacher, der Teufel, geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlinge. Das ist, meinte ich, mit dem Realismus. Und hier ist es nicht Paulus, hier ist es Petrus. Ja, es gibt diesen Feind, es gibt diesen Widersacher, der mag unsere Gesellschaft und unsere Zeit sonst noch was erzählen und das für lächerlich halten. Es gibt diesen Widersacher und er versucht in unserem Leben auch und im Leben der Gemeinde Raum zu gewinnen. Und hier die deutliche Aufforderung, seid nüchtern und wacht. Und interessant ist die Verärgerung, die wir nicht zulassen sollen. Habe ich nachgeschaut, das Wort im Griechischen geht in die Richtung auch, dass einer außer sich ist oder neben sich steht und nicht mehr weiß, was er tut. Also genau das Gegenteil von Nüchternheit. Wenn einer von Bitterkeit bestimmt ist, kann er nicht mehr klar und nüchtern sein Leben betrachten. Und dann gibt er dadurch dem Feind Möglichkeiten, Raum zu gewinnen wieder in seinem Leben. Also dieser zweite Punkt, Aufbruch zu einem Leben aus der Vergebung. Und mein letzter Punkt, Aufbruch zu einem Leben für andere. Und auch das sage ich wirklich in allem Bewusstsein, einem tiefen Bewusstsein, dass ich da selber absolut noch am Anfang stehe und ein Lernender bin. Aber ich glaube, da ist die Bibel auch sehr klar. Wenn Christus in unserem Leben Gestalt gewinnt, dann ist dieses Leben, was er wirkt, immer Leben für andere. Oder immer auch Leben für andere. So muss man es vielleicht sagen. Es ist immer ein Leben, das auf den anderen ausgerichtet ist. Und wir könnten ja auch denken, warum hat Paulus hier nicht geschrieben, wer gestohlen hat, der stehle nicht mehr, sondern arbeite und schaffe mit eigenen Händen das nötige Gut, damit er seinen eigenen Lebensunterhalt verdienen kann. Ja, damit er für sich selbst sorgen kann und vielleicht für seine Familie. Warum hat Paulus das nicht so geschrieben? Wer gestohlen hat, stehle nicht mehr. Oder warum hat er später nicht geschrieben, wenn lasst kein faules Geschwätz aus eurem Mund gehen? Punkt. Das ist, finde ich, so wesentlich für uns als Christen. Das Leben als Christ ist nicht nur, bestimmte Dinge nicht zu tun. Ja, das Leben als Christ ist nicht nur gegen bestimmte Dinge zu sein, sondern es ist zu einem wesentlichen Teil für jemanden, vor allem für Christus zu sein und für die Menschen, die Christus liebt. Also das Leben als Christ ist nicht eben, erschöpft sich nicht darin, dass der Dieb nicht mehr stiehlt und dass der Lästerer nicht mehr lästert. Das ist schon mal gut. Aber vielleicht muss man sogar sagen, das tun auch viele Nichtchristen. Oder zumindest sehr oft können sie sich da zurückhalten und beherrschen. Aber hier wird der Maßstab eigentlich noch höher gelegt. Jemand, der früher gestohlen hat, soll jetzt arbeiten, um nicht nur damit sich selbst zu versorgen, sondern noch Bedürftigen abzugeben. Also Paulus gibt das noch eine Stufe höher, weil er eben auch sagt, wie es in unserem Philipperbrief dort gesagt wird, ein jeder denke nicht nur an das Seine, sondern auch an das des Anderen. Der Dieb hat früher nur an sich gedacht und einer, der nur für seinen Lebensunterhalt arbeitet, denkt ja auch in einer gewissen Weise erstmal nur an sich. Das ist schon mal besser, als anderen was wegzunehmen, um selber was zu essen zu haben, aber es ist eben noch nicht das Endziel. Also arbeite und schaffe mit deinen eigenen Händen das nötige Gut, damit du es dem Bedürftigen abgeben kannst. Und auch das vielleicht ähnlich wie bei der Ehrlichkeit, eine Frage, die wir uns auch stellen sollten als Christen. Inwieweit nehmen Menschen von außen uns wahr als Menschen, die für etwas leben und nicht nur die gegen etwas sind? Es ist gut, dass wir über Ehelehre sprechen, dass wir Ehelehre benennen, dass wir wissen, welche Strömungen es in unserer Zeit gibt, wie Theologie auch pervertiert werden kann oder wie man Bibelstellen verdrehen kann. Das ist alles gut, unheimlich wichtig. Aber dann muss es auch weitergehen und dann kommt schon auch die Frage auf, ja, wofür lebe ich denn und wofür stehe ich denn oder wir als Gemeinde? Und was bedeutet dann eben Leben als Christ positiv? Inwieweit sind Christen auch konstruktiv, nicht nur destruktiv? Ich meine, destruktiv zu sein, wenn es um Ungerechtigkeit und Gottlosigkeit geht, ist gut. Aber was bauen sie dann auf dem neuen Grund auf? Und das ist dann die Frage, wo Paulus deutlich sagt, ja, der Dieb, der soll jetzt auch an andere denken. Und der, der gelästert hat, der faule Worte gesprochen hat, also modrige, unbrauchbare Worte. Ja, das ist aus dem biologischen Bereich eigentlich. Verfaulter Apfel sozusagen. Schmeckt nicht mehr, kann man nicht mehr essen, ist nutzlos. So ist Gerede aus unserem Mund. Und wie oft habe ich selber schon gedacht, so nach manchem Gespräch, wie nutzlos war das jetzt? Wie nutzlos? Wie faul? Du hast viel geredet, vielleicht sogar über fromme Sachen und über Leute aus der Gemeinde und oberflächlich gesehen zum Wohle der Gemeinde und zur Verbesserung der Missstände. Aber wie faul, wie modrig, wie wenig hat das denn jetzt wirklich genutzt? Und da sagt Paulus nicht nur, jetzt halt den Mund, der du immer lästerst, sondern lerne deinen Mund, deine Zunge zum Guten zu gebrauchen. Lerne Worte zu sprechen und das ist hier ein herrlicher Ausdruck eigentlich, wenn man das genau sich anschaut, was erbaut und was notwendig ist oder man kann es auch übersetzen, was dem jeweiligen Bedürfnis entspricht. Das ist ja die große Kunst, Worte zu finden, die dem jeweiligen Bedürfnis unseres Nächsten entsprechen. Muss ich selber sagen, bei mir oft nicht der Fall. Gerade in persönlichen Gesprächen auch, dass ich genau die Worte finde, die dem Bedürfnis entsprechen. Auch in Gesprächen mit Nichtchristen. Ich denke auch gerade an Muslime, mit denen ich öfter ins Gespräch komme. Da ist es ein großes Gebetsanliegen, dass wir Worte finden, die dem Bedürfnis entsprechen und nicht einfach nur nach Schema F vorgehen. Worte, die anderen Segen oder Gnade bringen, denen nämlich, die diese Worte hören. Lasst kein faules Geschwätz aus eurem Mund gehen, sondern redet, was gut ist und was erbaut und was notwendig ist, damit es Segen bringe. Also merken wir, der Aufbruch zu einem neuen Leben ist nicht nur das Ablegen eines Alten, sondern es ist immer auch das Anlegen eines neuen Kleides sozusagen, neuer Kleider, schöner Kleider. Reduzieren wir unser Christsein nicht auf einige Punkte oder Themen oder Philosophien oder Lehren, gegen die wir sind, sondern wissen wir auch, was wir wirklich, wofür wir leben, wofür wir sind, wofür wir einstehen. möchte abschließen mit dem Vers 30 und betrübt nicht den Heiligen Geist Gottes, mit dem ihr versiegelt worden seid für den Tag der Erlösung. Auch das ist so etwas, ich weiß nicht, wie es euch geht, ich bin in einer Gemeindebewegung groß geworden, vieles schätze ich da sehr, aber manche Dinge kommen eben da auch zu kurz. Und ich würde sagen, das ist zum Beispiel die Lehre über den Heiligen Geist. Mit der Versiegelung ist uns da sehr wohl bekannt, dass wir versiegelt sind mit dem Heiligen Geist. Wenn wir Jesus Christus in unser Leben aufnehmen, an ihn glauben, dass wir versiegelt werden mit dem Heiligen Geist auf den Tag der Erlösung hin oder für den Tag der Erlösung. Und das ist gut, das ist eine ganz, ganz freimachende Botschaft, das zu wissen, dass wir derart versiegelt sind. Aber die Bibel spricht eben, und ich lese gerade ein Buch, was mich da sehr herausfordert, an vielen Stellen auch von dem Erfülltsein vom Heiligen Geist. Und sie spricht zum Beispiel im Kontext der Diakonenwahl davon, dass Männer gesucht werden voll Heiligen Geistes. Wenn das jetzt, aber heißt das denn jetzt dann nur Christen? Wollte man uns da einfach nur sagen, der Lukas, der die Apostelgeschichte geschrieben hat, das sollten Christen sein und nicht Nicht-Christen? Wahrscheinlich nicht. Also es ging durchaus darum, es gibt Menschen, die voll Heiligen Geistes sind, erfüllt mit dem Heiligen Geist, und es gibt solche, die sind damit versiegelt, aber in deren Leben hat der Heilige Geist noch nicht so viel oder vielleicht kaum Platz. Und das ist die Frage, sind wir erfüllt vom Heiligen Geist? Das ist gleichzeitig parallel im Grunde zu der Frage, lassen wir dem Teufel Raum? Wo wir dem Teufel Raum lassen, können wir nicht vollends erfüllt sein vom Heiligen Geist. Und hier ist die Botschaft, wir können den Heiligen Geist betrüben. Der Heilige Geist ist nicht irgendeine Sache oder Kraft, sondern hier eine Person, die betrübt werden kann, die traurig werden kann. Ich habe mir das mal im Rahmen einer anderen Predigt wie so einen Mitbewohner vorgestellt. Und dieser Mitbewohner, die Bibel sagt ja tatsächlich, dass er Wohnung in uns macht. Und wenn wir uns das jetzt vorstellen, dieser Mitbewohner kriegt alles mit. Kriegt mit, wie wir leben, wie wir denken, wie wir unseren Tag beginnen, wie wir einander begegnen in unseren Wohnungen und Häusern. Und dieser Heilige Geist nimmt diese Stimmungen, diese Atmosphäre, auch diese Ausrichtung unseres Lebens wahr. Und da, wo wir lästern, da, wo wir überhaupt nicht an ihn denken, da, wo wir egoistisch unser Leben gestalten, da, wo wir Bitterkeit zulassen, ist der Heilige Geist betrübt. Und wir können uns vielleicht wirklich wie so einen Mitbewohner vorstellen, der sich mehr und mehr zurückzieht. Ich weiß nicht, wie ihr das erlebt habt, wenn man mit Nichtchristen zusammen ist, die leichtfertig über Gott und die Welt sprechen und Dinge von sich geben, wo es uns wehtut. Was machen wir beim nächsten Mal? Ja, vielleicht gehen wir noch einmal hin. Und dann sagen wir, das bringt nicht viel. Da komme ich nicht zu Wort. Ja, da kann ich nichts zu sagen. Und das tut mir weh. Und so ist es, denke ich, durchaus vergleichbar mit dem Heiligen Geist. Wenn er merkt, in unserem Leben sind immer noch Gedanken, wir geben immer noch Gedanken Raum, die wir eigentlich längst hätten ablegen sollen, dann zieht er sich zurück. Und dann kann das so weit gehen, dass er nur noch einen ganz, ganz kleinen Bereich in unserem Leben ausmacht. Weil wir ihn immer wieder betrübt haben. Und deshalb ist es, glaube ich, auch wichtig, dass wir beten, Herr, zeige mir, wo ich deinen Heiligen Geist betrübt habe. Zeige mir, wo ich ihn betrübt habe, ihn traurig gemacht habe und erfülle mich neu mit ihm. Zeig mir, welche Räume in meinem Leben nicht vom Heiligen Geist, sondern vom Widersacher besetzt sind. Und dann lass mich das ändern, denn der Heilige Geist bringt Früchte hervor wie Friede, Freude, Langmut, Sanftmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, und wo all diese Dinge zu finden sind, da fühlt sich der Heilige Geist auch zu Hause. Da ist er nicht betrübt, aber wenn in unseren Häusern Unfrieden und Unfreundlichkeit und Untreue ist, dann ist der Heilige Geist betrübt, dann hat er keinen Raum. Also abschließend die drei Fragen, die sich aus diesem Text für mich ergeben. Brechen wir auf zu einem neuen Leben der Wahrheit. Legen wir die Lüge ab. Brechen wir auf zu einem Leben aus der Vergebung. Und lernen wir auch da, wo man uns verletzt und schuldig an uns wird, auf Christus zu schauen. Und brechen wir auf zu einem Leben für andere. Das heißt auch, stellen wir uns der Tatsache, dass wir oft nicht für andere leben. Ich zumindest nicht für andere lebe. Sehr, sehr viel mit mir selbst beschäftigt bin. Vor allem gedanklich. Und parallel zu diesen Aufbrüchen gebe ich dem Teufel mit dem, was ich gerade denke und fühle, Raum und betrübe ich damit den Geist Gottes? Oder handle ich so, wie Christus gehandelt, so wie Christus gelebt, so wie Christus gedacht hat? Ich wünsche uns das, wünsche mir das selber und wünsche euch das, wünsche Ihnen das, dass wir auch so immer wieder neu und das nicht nur als evangelistisches Lied singen, kommt, atmet auf, ihr sollt leben, war früher das Pro-Christ-Lied. Aber das ist auch für uns Christen wichtig und immer wieder neu. Vielleicht nach 2, 3 Jahren, vielleicht auch jeden Tag, jede Woche neu zu leben, kommt, atme auf, ihr sollt leben. Uns das selber sagen, komm, atme auf, du sollst leben. Gib nicht mehr dem Alten den Raum, zieh nicht mehr die alten Kleider an. Wir sind nicht nur der Sünde gestorben, sondern wir leben und wir leben jetzt für Christus. Amen. Amen.